Podcast, das Spezial.
Im Podcaststudio haben wir immer wieder Gäste, die vielen Leuten schon sehr bekannt sind, aber manchmal auch Gäste, die vielleicht für viele Castrop-Rauxler noch nicht unbedingt die große Nummer, der große Name sind. Heute habe ich vielleicht eine Frau so dazwischen. In einigen Bereichen kennt man sie sehr gut, in anderen Bereichen vielleicht noch nicht. Aber ich sage erstmal den Namen. Herzlich willkommen an Petra Kronert.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Ich freue mich auch. Sie haben auch ein Buch mitgebracht. Wir wollen heute mal über ein Buch sprechen. Das haben Sie jetzt selbst im Selbstverlag erstellt und herausgegeben. Aber vielleicht sagen Sie erstmal zur Person, mit wem habe ich es jetzt hier zu tun?
Ja, mit wem haben Sie es zu tun? Mein Name, wie gesagt, Petra Kronert. Ich bin Religionslehrerin zurzeit an der Lindenschule seit jetzt im dritten Jahr. Bin aber auch Gemeindediakonin, arbeite dort mit älteren Menschen in Altenheim, mache Seniorenseelsorge und möglichst viele Angebote, die alte Menschen in Bewegung bringt. Und das lässt sich im Übrigen sehr gut verknüpfen, wenn ich den Kindern in der Schule von den älteren Herrschaften erzähle, dann sind die immer ganz Ohr und begeistert, weil das so Geschichten aus dem Leben sind und umgekehrt wiederum genauso. Wenn ich manche feine Aussage von Kindern aus dem Religionsunterricht den Alten erzähle, in Anführungsstrichen, dann sind die eben auch ganz Ohr und auch oft, so wie ich, sehr berührt. Ja.
Die alten Menschen, mit denen Sie in der Regel zu tun haben, sind jetzt beruflicherseits aber nicht in Castrop-Rauxel, glaube ich, ne?
Nein, da bin ich in Selm unterwegs und im Personalplanungsraum, wie das heute heißt, der ist dann ein bisschen größer, gehört noch Lühen dazu und Brambauer demnächst und bin da eben auch für die Seniorenseelsorge zuständig.
So, das ist die evangelische Kirche.
Genau.
Ich weiß nicht, da sind Sie auch sozialisiert und aufgewachsen oder wo kommen Sie ursprünglich her, wenn man jetzt Petra Kronert als Mensch betrachtet und nicht als berufliche Frau?
Ja, wenn man mich als Mensch, also ich bin in Essen geboren und habe so eine übliche Kinderlaufbahn mit der Kirche hinter mir. Die Eltern haben mich in den Kindergottesdienst geschickt mit den Brüdern zusammen. Ich bin konfirmiert irgendwann und habe aber mit der Konfirmation, wie das so ist, eigentlich die Kirche und den Glauben abgelegt. Und bin dann ein paar Jahre später über eine Jugendfreizeit in Essen mit dem Glauben in Berührung gekommen und auch mit Gott so in Berührung gekommen, sag ich mal, dass ich ihm nicht mehr ausweichen konnte. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das muss man selber erfahren, um das irgendwie nachzuvollziehen. Und seitdem versuche ich mein Leben im Glauben an Jesus Christus und an Gott irgendwie zu leben. Und das geht, deswegen auch dieses irgendwie, das geht manchmal wunderbar. Und wenn man in der Sonne im Wald unterwegs ist, dann fällt einem das leicht. Und wenn die Krisen im Leben kommen, dann fällt einem auch der Glaube nicht so leicht. Aber er trägt einen und hält einen. Und deswegen bin ich auch in diesen Berufen unterwegs, weil ich das gerne teile und mich gerne von anderen bereichern lasse, die da auch ihre Fragen oder ihre Antworten haben.
Okay, also das hilft Ihnen persönlich, wenn Sie jetzt aber vor einer Klasse oder vor, bei älteren Leuten ist es einfacher, die sind ja selbst mit diesem Thema auch aufgewachsen, bei, weiß ich nicht, 6- bis 8- oder 10-Jährigen, die haben ja manchmal mit dem ganzen Laden, in Anführungsstrichen, gar nichts mehr zu tun, familiär. Und auch schon deren Eltern nicht. Also insofern ist das auch begründbar. Aber selbst die Vorgeneration kann nichts mehr vermitteln oder will nichts mehr vermitteln. Die Kinder selbst, was macht man da als Religionslehrerin denn heute? Also wo fängt man an? Bei Adam und Eva.
Ganz genau, das ist schon eine gute Überleitung. Ja, wo fängt man an? Also der Schulunterricht hat natürlich eine etwas andere Ausrichtung als das, was ich gerade erzählt habe. Da ist das Glaubenteilen steht ja im Hintergrund. Das wird berührt und die Kinder können mich auch immer persönlich fragen und ich erzähle ihnen dann auch von mir persönlich. Aber im Vordergrund steht eben die Bildungsarbeit und das Wissen vermitteln. Und das ist genauso, wie Sie es gerade gesagt haben. In unserer Kultur, in unserer nordwestlich-europäischen Kultur machen wir meines Erachtens einen großen Fehler, dass wir nämlich unsere Urgeschichten, und das sind ja bei uns nun mal, wir sind über die Bibel sozialisiert, unsere Gesetze haben damit zu tun, unser ganzes Leben, unsere Kultur kommt eigentlich ursprünglich von diesem jüdisch-christlichen Erzählkreis, kann man sagen. Und wir tun so, als wäre dieses Buch, die Bibel, die ich immer das alte, weise Buch gerne nenne, nichts mehr wert, als hätte uns das nichts mehr zu sagen. Und insofern habe ich natürlich Kinder vor mir, die die Grundlagen wirklich gar nicht mehr kennen, die mir auch nicht sagen können, im ersten oder zweiten Schuljahr bin ich evangelisch oder katholisch. Das spielt bei mir jetzt auch überhaupt keine Rolle. Ich unterrichte ökumenisch. Aber man sieht, dass ein Grundwissen verloren gegangen ist, und in diesem Buch stecken so viele Antworten auf Lebensfragen, auch zwischen den Zeilen, auch wenn man es psychologisch liest, dann ist die Bibel ein hochinteressantes Buch, und vor allen Dingen ist es unsere Kultur, die wir da gerade nicht mehr wichtig nehmen, nicht mehr ernst nehmen, kann ich das so ausdrücken. Ich glaube, andere Völker lassen ihre archaischen Geschichten nicht so weit hinter sich wie wir gerade. Und so fange ich an bei Adam und Eva.
So, die Einheitsübersetzung ist ja auch schwer, trotz, obwohl sie eigentlich ja eingedeutscht ist, ist sie trotzdem schwer zu lesen, schwer zu verstehen, gerade weil sich das natürlich alles in einem anderen zeitlichen, historischen Kontext aufhält und man nicht weiß, wie der eine mit dem anderen redete damals und so. Aber auch, weil, ich will jetzt gar nicht sagen, die Botschaften, die sind immer noch, glaube ich, zeitgemäß, aber weil man sie ja erstmal auch ausdeuten und verstehen muss. So, früher ging man, weiß ich nicht, gingen alle in die Kirche und erfuhren spätestens dann in der Predigt, was das, was im Evangelium gerade vorgelesen wurde oder in der Lesung vorgetragen wurde, bedeuten soll für unser Leben heute. Wer geht da heute noch hin? Jetzt in Frohlinde, gut, ein bisschen Sondersituation. Die katholische Kirche ist klein, aber immer voll.
Genau. Ja, genau.
Ich bin auch manchmal da und bin ja selbst so sozialisiert, aber stelle mir auch manchmal die Frage, und ich, wenn Sie mich jetzt abfragen würden zur Bibel, ich könnte Ihnen keine Bibelstellen so richtig nennen. Ich denke zwar, dass ich schon oft in einer Kirche war und viel mit Bibeltexten zu tun hatte, aber trotzdem mich nicht so auskenne. Das ist ja bei den Eltern der heutigen Kinder noch weniger da als jetzt bei mir. Ich war auch immer lange Messdiener und so. Aber bei den Kindern, ja, es ist wirklich gefühlt ja vergeben. Aber Sie sagen, es ist gar nicht vergeblich, was ich da mache, oder?
Nein, finde ich überhaupt nicht vergeblich. Also wie gesagt, erstmal mit dieser Grundbildung anzufangen. Und Sie haben natürlich recht, so eine Bibel zu lesen ist schwierig, wobei es heute sehr gute Übersetzungen gibt. Die Einheitsübersetzung ist ja auch schon wieder ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal aufgelegt worden ist. Heute gibt es die Basisbibel zum Beispiel. Mhm. Eine Bibel, die schon anders geschrieben ist, vom optischen Erscheinungsbild eher wie so ein Buch runtergeschrieben ist, mit sehr vielen Erklärungen dabei und im modernen Deutsch, da kann man besser verstehen. Und trotzdem bleibt die Bibel natürlich, wie aber in jedem anderen Genre, sage ich mal auch, die hat eine Fachsprache. Und wenn ich mich daran tasten will, dann muss ich Fachbegriffe irgendwie lernen und wissen. Aber das muss ich auch, wenn ich Skat spielen will. Ich bin da mal zu eingeladen worden und habe nur Bano verstanden. Ich musste erst Begriffe lernen, und das ist in allen Lebensbereichen so. Und in der Bibel gibt es dann eben auch ein paar Begriffe, wo ich mal nachschlagen muss, wo ich mal gucken muss, was heißt denn das jetzt? Aber in den modernen Übersetzungen ist das, glaube ich, schon gut dargebracht. Und wenn ich halt den Kindern nicht mit dieser Fachsprache komme, sondern auf ihrem Niveau Geschichten erzähle, die sich ja im Kopf verorten, klar, sie sollen sie hinterher auch wissen, aber sie fühlen sie ja eher. Und das ist eben in diesem Buch, was ich jetzt geschrieben habe, auch der Fall, die Kinder gefühlsmäßig mit dem Anliegen und mit dieser Vorstellung zu verbinden, wie Gott sich uns Menschen vorstellt, und dann zu gucken, kann ich damit was anfangen oder nicht. Weil ich brauche ja keinen Gott nur für den Kopf, und ich brauche auch keinen Gott nur für den Sonntag, sondern der muss irgendwas mit mir und meinen Anliegen zu tun haben, sonst brauche ich ihn ja nicht. Und die Kinder spüren das aber sehr genau, wie man ja an diesen Adventkalendergeschichten gemerkt hat.
Genau, da müssen wir jetzt mal die Tür aufmachen. Also wir kennen uns unter anderem, weil meine Kinder an der Schule sind, aber sie sind irgendwann im, weiß ich nicht, Oktober, November auf mich zugekommen und haben gesagt, ich mache mit den Religionsklassen ein Projekt, und das ist einfach ein klasse Projekt, könnt ihr nicht mal in der Zeitung darüber berichten? Schildern Sie mal einmal, was genau da dahinter steckte.
Ja, das ist zum Beispiel so eine Art, sowas runterzubrechen. Ich wollte die Kinder auf den Advent vorbereiten. Das macht man dann ja so Mitte November, und habe den Kindern halt gesagt, wenn ihr euch vorstellt, Gott kommt die Erde besuchen, weil wir gehen ja auf Weihnachten zu, Jesus ist geboren, er kam die Erde besuchen. Wenn ihr euch vorstellt, das macht Gott, und der kann ja überall hin, der kann zu euch ins Zimmer, der kann hier in unsere Schule kommen oder nach Castrop-Rauxel, dann habe ich es immer weitergezogen, bis eben, er sieht die ganze Welt und kann hin, wo er will. Wo würde der wohl hingehen? Und was packt er dafür in seinen Koffer? Und dann habe ich immer die gleiche Reaktion. Es gibt so ein bisschen Gelächter in der Klasse. Gott hat einen Koffer, kommt dann immer. Und sage ich, ja, das stellen wir uns jetzt mal so vor, weil man für jeden Besuch ja vielleicht was anderes im Gepäck hat. Und dann sollten sie einfach mal aufschreiben. Wir reden sonst immer darüber, aber ich war an dem Tag so heiser, dass ich gedacht habe, ich lasse sie das jetzt mal schreiben, damit ich nicht so viel reden muss. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil dieses Projekt wirklich nur deshalb so toll war, weil diese Geschichten, die haben mich umgehauen. Also die waren sehr unterschiedlich, man hat es ja auch gelesen, manche kurz und bündig und auf den Punkt gebracht, aber manche Kinder haben so tiefgehende Gedanken geschildert, ich würde jetzt gern sagen, die haben sie von mir im Religionsunterricht, haben sie aber nicht, sondern das okay. ist in ihnen. Und sie haben da was zum Ausdruck gebracht, was mich wirklich sehr selber berührt hat, mich zum Staunen gebracht hat. Und dann dachte ich eben, die dürfen nicht hier im Klassenzimmer bleiben, das muss raus. Und
ich weiß auch aus eigener Anschauung, dass es für einige Kinder in der dritten Klasse, Anfang der dritten Klasse war das ja im Prinzip der erste freigeschriebene Text überhaupt war. Die, also die haben vorher noch keinen Aufsatz irgendwie geschrieben und viele Eltern waren auch selbst dann überrascht, als sie das so gesehen haben, was dabei so rumgekommen ist. Jetzt mal abgesehen, dass da viele Fehler orthografisch drin waren, das spielt das, ja aber in dem Lernstadium auch noch keine so große Rolle, auch wenn Eltern manchmal denken, alter Schwede, habe ich früher auch so geschrieben. Aber da ist ja auch inzwischen der Trend ein bisschen anders. Man soll einfach erstmal zum Schreiben ermutigen und die Fehler Fehler sein lassen und das mit dem Richtigschreiben kommt dann noch. Es ging um den Inhalt.
Genau.
Genau. Und sie hatten Drittklässler und Viertklässler gebeten und am Ende sind wie viele Geschichten dabei herumgekommen? Also jedes Kind hat eine geschrieben, das im Religionsunterricht dabei ist.
Genau, es hat jedes Kind geschrieben. Die waren natürlich, wie gesagt, sehr unterschiedlich und einige Kinder haben sie dann vorgelesen und nachdem ich die ersten Geschichten von den mutigen Lesern und Leserinnen gehört habe, habe ich dann gefragt, hättet ihr Lust, sowas zu machen, dass wir mal gucken, dass das mehr Menschen lesen können? Und das wollten natürlich auch nicht mehr alle Kinder und so sind am Ende, das musste dann wohl auch so sein, es haben ungefähr 80 Kinder geschrieben und es sind am Ende, ich glaube genau, 24 oder 25 Geschichten zusammengekommen, sodass wir ja so einen Adventkalender gemacht haben. Also nicht jedes Kind wollte seine Geschichte auch präsentieren. Aber die stehen ja auch ein bisschen stellvertretend. Also auch bei den nicht präsentierten waren ganz wunderbare dabei.
Genau, ich habe ihnen ja ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, ich starte nicht, bevor wir nicht 10 fix haben.
Ja.
Das war so Ende November, wo man dann plant, was machen wir im Advent eigentlich mit der Zeitung. Und ein Adventskalender kann ja nicht irgendwie dann nur 12 Türchen haben und danach, oh, ist keiner mehr da. Dann hatten wir erst überlegt, man könnte auch an jedem Wochenende 2 Geschichten machen, da würden ja 8 schon reichen. Aber wir haben es dann tatsächlich geschafft, dass 24 zusammengekommen sind, kürzere und längere. Eine war am Ende sogar fast seitenfüllend. Die hat dann auch den großen Heiligabend-Durchbruch geschafft und habe ich das Kind noch gebeten, ein Bild dazu zu malen. Was ist jetzt unterm Strich für Sie dabei rausgekommen? Also die Kinder, wie sind die damit umgegangen, dass dann die Geschichten in der Zeitung standen? Vielleicht doch ein bisschen verschämt, weil das eigene Gesicht zu der Geschichte so auch ehrlich, das Herz auf der Zunge, oder haben die sich einfach nur gefreut und waren stolz?
Also das ist das Zweite tatsächlich. Ich habe nicht ein Kind erlebt, was irgendwie sich da versteckt hätte. Dann hat es, glaube ich, einfach die Geschichte nicht abgegeben. Aber die haben sich nicht geäußert, sondern eigentlich waren sie alle sehr begeistert und ich habe mich auch entsprechend mit ihnen unterhalten und ihnen gesagt, wie stolz ich bin, dass sie solche Gedanken schon aufs Papier bringen. Und vielleicht kann ich das mal erwähnen. Ich habe eine Freundin, die hat immer an der Berufsschule unterrichtet, inzwischen pensioniert, und die hat diese Geschichten alle gelesen und hat gesagt, so haben die sich nicht ausgedrückt. Was sind denn das für Kinder, die sich so ausdrücken können, im Satzbau und in allem, aber auch diese Gedanken so zu Papier zu bringen. Und ich dachte, die Kinder, also die waren stolz, die haben sich gefreut und haben allen Grund dazu, sich zu vertrauen.
Genau, das Einzige, was wir gemacht haben, ist ja ein bisschen Rechtschreibung beim Transkript zu verändern. Wir wollen sie nicht bloßstellen mit den dürfsten Fehlern, in Anführungsstrichen, sondern haben also da schon drüber gebügelt, aber eigentlich inhaltlich nichts verändert. Das heißt also, es ist alles so geblieben, wie es aufgeschrieben wurde, nur in richtiger Rechtschreibung. Jetzt geht's ums Schreiben und dann, weiß nicht, waren Sie angefixt oder war das Projekt, das Sie jetzt hier auf dem Tisch liegen haben, neben mir schon vorher in Ihrem Kopf?
Ja, natürlich. Also das Projekt, das dauerte jetzt 2 Jahre, bis das Buch jetzt so vorliegt. Irgendwann habe ich angefangen, nachdem ich wieder mal von Kindern auch so berührt war in ihren Äußerungen und in ihrer Art zuzuhören, habe ich gedacht, so wie du die Geschichte jetzt erzählst, scheint sie die Kinder ja in ihrer ganzen Emotionalität zu triggern. Ich habe dann da wirklich Kinder vor mir sitzen, die von der ganzen Körperspannung mit der Eva mitfiebern, wenn die Schlange ihr da diese Frucht reicht und so, und die vor allen Dingen genau spüren, was wäre jetzt richtig und falsch. Und trotzdem tun wir ja eben oft das Falsche, genau wie die Eva auch, wieder so eine archaische Geschichte.
Haben Sie dann aus der Bibel im Original vorgelesen oder das in Ihren Worten einfach
erzählt? Ja, ich erzähle und gebe dem auch ein bisschen, die Bibel hat ja die Angewohnheit, sehr kurz zu erzählen. Da sind ja manchmal nur 3 Verse und da ist eine ganze Welt drin, eine ganze Geschichte und die muss man den Kindern ja ein bisschen nahe bringen. Wie hat das da ausgesehen? Wie hat das gerochen? Welche Farben? Sodass sie so eine Welt entwickeln können. Und diese Art der Erzählung ist eben in dem Buch auch drin und
also das ist jetzt keine Einheitsübersetzung, sondern die Gronaut-Übersetzung. Die Gronaut-Übersetzung.
Ja.
Auf dem Cover steht der Anfang vom Anfang, das große Werden. Und wenn man das Buch umdreht, dann steht auf der Rückseite, sieht auch aus wie das Cover, das Ende vom Anfang, der große Betrug. Warum ist das ein Wendebuch? Also was heißt das? Warum kann man es drehen und wenden, wie man will?
Ja, also man kann da jetzt mehr rein interpretieren, als ich es ursprünglich dachte. Ich fand es einfach schön, dass diese Geschichten so gegenläufig sind und sich dann sozusagen in der Mitte treffen.
Also Anfang vom Anfang ist die Schöpfungsgeschichte.
Schöpfungsgeschichte, genau.
Also auch Adam und Eva, aber dann wie die Welt entstand, oder?
Ja, aber eigentlich Adam und Eva ja nur noch am Ende, als zuletzt geschaffen wird der Mensch. Und die zweite Geschichte, das Ende vom Anfang, handelt dann von Adam und Eva mit all dem, wo sie da reingesetzt worden sind ins Paradies und was sie dann daraus gemacht haben und was uns vielleicht auch nachdenklich stimmen kann. Und
die Erbsünde, sagt man zum Teil.
Ja, es ist der Sündenfall irgendwie, das Wort verwende ich da nicht, aber ich bin auch da sehr beeindruckt gewesen, als ich zum Beispiel mal unterbrochen habe und den Kindern, nachdem die Schlange der Eva da so Verlockungen gemacht hat, da habe ich so die Kinder gefragt, was macht denn die Schlange eigentlich da? Und ich habe gar nicht mit so viel gerechnet, das war ein erstes Schuljahr sogar. Und dann sucht ein Mädchen lange nach Worten und alle anderen Kinder spüren, da kommt jetzt was. Alle waren ganz leise und sie sucht und sucht nach Worten und sagt dann am Ende, ja, die Schlange versucht, die Eva dazu zu kriegen, diese verbotene Frucht zu nehmen. Und dann ist man sehr schnell bei so einem Fachwort der Bibel, nämlich Versuchung. Und das ist auch unser eigenes Fachwort. Wir sind ständig versucht. Wie gehen wir mit der Umwelt um? Wie gehen wir mit uns um, mit unserem Partner um, mit Versuchung ist ein großes Wort in unserem Leben und das hat dieses Kind ganz klein gemacht und alle haben es verstanden.
Und im Vaterunser lernen sie das dann am Ende auch, da sind wir wieder beim klassischen Lernen, das wird wahrscheinlich im Unterricht auch irgendwann mal gelehrt, da führe uns nicht in Versuchung, aber wenn man das so nackt vor sich stehen hat, versteht man gar nicht, was soll bitte der Schuldigern und was diese komischen
alles
Begriffe,
diese komischen Wörter,
die sagen die zum Teil auch falsch, jedes Mal, weil sie die Grammatik gar nicht aufschlüsseln
können. Ich verstehe. Wir brauchen dringend neue Worte für diese alten Dinge. Das ist schwierig, die Tradition zu verlassen. Aber das hat ja Martin Luther, dazu könnten die Kinder auch schon viel erzählen, hat er ja auch gemacht. Er hat sich in die Kneipe gesetzt, sozusagen die Gaststätte, inkognito, und hat den Leuten aufs Maul geschaut. Er hat ihnen zugehört, um die richtigen Worte für die Übersetzung der damaligen Zeit zu finden.
Das ist 500 Jahre her.
Ja, brauchen wir dringend.
Also Sie machen das dann eigentlich in Ihrem Unterricht, oder?
Ich hoffe, dass ich glaube, es gelingt mir auch hin und wieder, aber man muss da dranbleiben.
Ja, ich glaube auch, also der Religionsunterricht meiner Kinder, die sagen immer, das ist gut, wenn Frau Gronau da ist, weil die das schön. So schön macht und so anders. Also wir gehen auch manchmal in die Kirche, mein Sohn kommt zur Erstkommunion, ist in der Vorbereitung und da gibt es dann halt doch eher so noch das klassische Modell der Vorbereitung. Man redet über, wie läuft ein Gottesdienst ab, das gehört alles dazu, ist auch wichtig. Auch an der Kanzel selbst, die Priester sind unterschiedlich versiert, die Kinder anzusprechen. Bei manchen schlafen die halt direkt ein oder zappeln rum in der Bank, bei anderen sind sie auch ein bisschen fasziniert von dem, was da kommt. Aber bei Frau Gronert hieß es immer, ja, wenn die eine Geschichte erzählt, das ist sehr lebhaft, sehr nachvollziehbar und da ist man so mittendrin. Sind nicht die Worte der Kinder, aber so würde ich das mal subsumieren. Wofür ist denn jetzt dann Ihr Buch? Also an wen richten Sie sich? Wie wollen Sie das unter die Menschen bringen?
Ja, das sind ein paar schwierige Fragen. Also es richtet sich zunächst mal, ich habe es geschrieben, eben für Kinder im Grundschulalter. Ich denke so ab 5, wenn man es vorliest, ist es auch schon ganz gut und so bis 11 vielleicht. Merke aber jetzt, ich habe Passagen aus diesem Buch auch den Älteren vorgelesen, die am anderen Ende des Lebens stehen. Ich habe eine Passionsandacht aus diesem Buch formuliert und da sitzen die Leute genauso, die Erwachsenen, die 80-Jährigen und hören zu und sprechen mich hinterher an, kann ich diesen Text haben? Also und das ist dann wahrscheinlich weniger oder auch nur ein bisschen meine Ausdrucksweise als eben das, was in diesen alten Geschichten drinsteht und was wir alle sofort nachvollziehen können. Und mein Anliegen mit diesem Buch war, dass Kinder, ist ein Mitmachbuch, habe ich dazu gesagt, Kinder sollen kreativ werden, weil vieles von diesen auch bedrückenden Dingen stecken auch schon in den Kindern. Wir sagen immer, ach, das Leben fängt doch erst an und man möchte noch mal Kind sein. Das stimmt nicht, die Kinder haben ihre eigenen Probleme und auch ihre schweren Phasen. Und das rauslassen zu dürfen, indem ich male, indem ich tanze, indem ich selber erzähle, also alles, was aus einem rauskommt, erleichtert einen auch. Und dazu will dieses Buch eben auch anregen.
Wenn man das dann in der Hand hat, wie geht man damit um? Also gibt man das dem Kind und es liest selbst oder liest man es vor? Was macht man mit diesem Buch, wenn man es jetzt mal lesen möchte und auch dem Kind näher bringen?
Ja, also ich sag mal, ein schon lesendes Kind oder so ein Leseanfänger, dem kann man das natürlich so in die Hand geben. Aber ich glaube, es gibt ja nichts Schöneres als diese, ich habe das hier auch genannt auf einem meiner Flyer, Moment, Bettdecke, also diese Bettdecken unter der Bettdecke Momente, dass man miteinander liest, dass man bei Mama, Papa, Oma, Opa auf dem Schoß sitzt und es liest jemand mit der originalen Stimme vor und mit dem Herzschlag, den man dann spürt, dann kommt man, glaube ich, in so einer Geschichte gut an, wo es ja auch um diese Beziehung geht, wo Gott uns eine Beziehung anbietet, die liebevoll ist, die vorsichtig ist, die einen beschenken möchte. Das kriegt man ja dann auf so einem Schoß von Eltern oder so zu spüren. Und ich weiß es nicht, ob das heute wirklich so ist. Es wird immer gesagt, wir machen das zu wenig. Die Kinder kriegen das Tablet, sie kriegen das Handy oder es wird der Toni angemacht. Das sind alles auch gute Medien, aber es geht nichts, gerade als Kind, über diese Lesemomente, an die man sich ein Leben lang erinnern würde. Dafür wäre das Buch perfekt.
Sie haben auch draufgeschrieben auf dem Cover, inklusive Hörbuch. Mhm. Das hat auch den Grund, dass Ihre Stimme da noch eine Rolle spielen sollte, oder wie kommt das dazu?
Ja, also Menschen haben mir gesagt, dass sie mir gerne zuhören, wenn ich spreche. Ich predige ja auch und auch da sagt man mir, man könnte mir gut zuhören, was mich immer sehr freut. Und dann bin ich drauf gekommen zu sagen, ich würde das gern einlesen und war in Dortmund in einem Studio und habe das eingelesen und der Mensch, mit dem ich das machen durfte, Jan Priemke, der ist auch Musiker und der hat dann so ein bisschen Musik dahinter gelegt. Wenig, aber so, dass manches wirklich nochmal aufleuchtet im Klang. Und das ist dann schon wieder so eine kreative Seite, die Kinder eigentlich auch selber machen können mit anderen Instrumenten. Und das kann man mit einem QR-Code da drin finden und dann auch hören.
Da sind Sie ja wahrscheinlich finanziell erstmal in eine Vorleistung gegeben. Das ist ein Ehrenamtsprojekt, das machen Sie so, weil Sie da Lust zu hatten. Was kostet das, so ein Buch zu machen?
Geld.
Mit
also ich habe wirklich ziemlich Geld in die Hand genommen dafür, habe mich auch lange gefragt, soll ich das machen, soll ich so unvernünftig sein, dafür so viel Geld auszugeben, und ich vermute auch, ich werde am Ende auch auf einigem sitzen bleiben, und dann habe ich mir aber gedacht, das war so ein Herzanliegen und ich will das machen, und durch den Verkauf wird ja hoffentlich auch ein bisschen was reinkommen. Ich habe immer gesagt, wenn ich auf Null komme, dann war das nicht das letzte Projekt. Mhm. Und alles, was am Ende an Büchern übrig bleibt, die ich jetzt irgendwo zu Hause bei mir staple, da würde ich dann vielleicht hingehen und sagen, es gibt Kinderstationen in Krankenhäusern, es gibt Kinderhospize, und dann würde ich sie verschenken. Aber
wie viel haben Sie jetzt gemacht von
500.
den Büchern? 500. Mhm. Okay. Und das Hörbuch ist auch einmal produziert, aber ist auch natürlich ein Kostenfaktor. Mhm. Wo kann man das bald kaufen oder ab wann oder wie?
Ja, ab sofort, aber nur bei mir. Also ich habe das versucht, so professionell aufzustellen, wie es geht, mit ISBN-Nummer und so. Habe sehr, sehr viel dazugelernt, dass das im Selbstverlag nichts bringt, auch eine ISBN-Nummer nicht. Und deswegen steht in dem Buch eine E-Mail-Adresse, da kann man eine E-Mail hinschreiben, dann kommt man zu mir und dann kriegt man es geschickt oder gebracht. Innerhalb von Castrop mache ich Lieferdienst.
Machen Sie alles selbst?
So, ja, mache ich erstmal selbst und habe ein paar Freunde, die mich unterstützen. Mhm. Und in der nächsten Zeit tatsächlich wird es auch in einer Apotheke erhältlich sein, die Apoland Apotheke auf der Langen Straße, die war so begeistert, die hat gesagt, bring uns mal zwei Kartons und wir legen hier die Flyer aus und verkaufen die für dich. Das finde ich natürlich toll.
Mhm. Was kostet das Buch?
19 Euro für zwei Geschichten plus Hörspiel. Ja, 30 ist es wert, für 19 kann man es haben, kann man doch nicht sagen.
An einen Verlag professionell ranzugehen, haben Sie auch erwogen oder wollte keiner haben? Ich meine, im Kirchenbereich gibt es ja vielleicht auch Nischenverlage, die kleine Projekte vielleicht mit Herz machen wollen. Aber
ja, also ich habe mein Manuskript an drei Verlage eben aus so christlichen Bereichen geschickt, die dann aber alle schrieben, sie sind gerade so überlastet und so zu und das Projekt ist schön, Und dann dachte ich, wie lange will ich jetzt weitersuchen? Ich will es nach draußen bringen. Und jetzt im Nachhinein werde ich wohl auch mal ein paar Exemplare wieder noch an Verlage schicken. Vielleicht wird es noch genommen. Aber das ist zeitintensiv. Und solange ich noch ein bisschen arbeiten muss, schaffe ich das nicht. Aber ja.
Wie lange haben Sie jetzt insgesamt an dem Werk gearbeitet? Das Kürzeste war ja wahrscheinlich die Geschichte, die beiden Geschichten zu entwerfen. Die hatten Sie ja eh schon im Kopf.
Die standen dann genau relativ schnell, obwohl man die auch immer wieder überarbeitet. Und auch wenn ich jetzt lese, denke ich, auch den Satz hättest du anders schreiben können. Ne? Irgendwann muss es dann gut sein. Aber es war unglaublich zeitintensiv, hat aber auch war so eine Arbeit, die mir viel zurückgegeben hat irgendwie. Das war so energiespendend und energienehmend. Ja, und jetzt liegt es vor mir. Und
das Design haben Sie auch selbst gemacht oder hat Ihnen da jemand das gesetzt, würde man jetzt in der Druckersprache sagen?
Genau, ja, nee, ich habe alles selbst gemacht an dem Buch. Die beiden Cover, das sind Bilder, die ich nicht selber gemalt habe oder so. Das sind so Fotos, die man sich lizenzieren lassen kann. Die fand ich aber sehr passend und sehr schön. Und im Buch, das
einmal ist es so ein Universum, das aus einem Buch heraus entsteht, mit so Urknall oder sowas?
Ja, genau. Ja, das ist übrigens auch das Besondere an dem Buch, dass ich in die Schöpfungsgeschichte, deswegen auch der Anfang vom Anfang, den Urknall mit eingebracht habe, weil das ja manchmal so ein bisschen immer so eine Diskussion ist, ne? Also entweder gab es ja den Urknall oder Gott hat die Welt und dann möglichst noch in 7 Tagen gemacht.
Ja, ja.
Das ist da ein bisschen anders erzählt, aber ich mache auch deutlich, ich stelle mir das so vor, war ja keiner dabei. Und der Innenteil, das sind eben über 40 Erzählseiten und immer zu jeder Seite ein Bild, was die Kinder zum Mitgestalten einlädt. Und einige Kinder der Lindenschule und auch einige außerhalb der Lindenschule haben mir ein Bild geschenkt, was jetzt in dem Buch mit veröffentlicht ist.
Aha.
So.
Das ist also diese Adventskalender-Story nochmal in so ein bisschen, zweiter Weise wieder aufgeflammt. Wie war da so die Bereitschaft? Ich meine, in einem Buch zu stehen ist ja nochmal was anderes als in einer Zeitung. Die Zeitung versendet sich nach einem Tag.
Ja.
Ein Buch bleibt ja für immer, oder?
Ja, aber ob die Kinder so weit gedacht haben an der Stelle, weiß ich nicht. Aber sie waren schon stolz. Es haben viele Kinder ein Bild gemalt. Nicht alle waren für so einen Druck geeignet. Auch das musste ich erstmal lernen. Je nachdem, welche Farben die genommen haben, kann man das überhaupt nicht gut drucken.
Okay.
So, also wir haben die rausgesucht, die am besten zum Text passen und ich hätte gerne alle reingenommen, aber dann wäre es zu dick geworden und zu teuer.
So, jetzt gibt es 500 Exemplare. Wir leben in einer sich weiter säkularisierenden Welt, auch wenn Sie vielleicht vorangehen als jemand, der es versteht oder versucht, auf heutige Weise die Botschaft weiter zu vermitteln. Glauben Sie, dass es 500 Interessenten geben kann, also die das auch schon wissen, die sagen, ja, da habe ich Bock, 20 Euro für auszugeben und das zu nutzen? Oder ist eher so der Gedanke, oh Gott, ich glaube, wenn ich 100 los werde, kann ich froh sein, weil kein Interesse einfach.
Ja. Ach ja, ich bin ja verbunden mit Menschen, die an sowas auch Interesse haben, ne? Menschen, die Jugendarbeit machen in Kirchengemeinden und so. Also trotzdem sage ich mir, wenn ich 100 verkaufe, dann gibt es ein Gläschen Sekt und alles andere, was drüber ist. Ich hoffe mal, dass ich die Hälfte verkauft kriege und dann guck ich. Und das ist ja auch kein Projekt, wenn die mir in den nächsten 14 Tagen aufgrund dieses tollen Interviews jetzt hier aus der Hand gerissen werden, bin ich auch froh. Aber man muss sowas ja auf 2-3 Jahre anlegen und natürlich sich überall bemerkbar machen, bei Schulreferaten, über die Zeitungen und Mund-zu-Mund-Propaganda und ja.
Petra Gronert, Ihre Kontaktdaten werden wir natürlich hier in den Shownotes hinterlassen. Auch in der Zeitung wollen wir berichten. Das heißt, wenn man Interesse hat an Ihrem Buch, kontaktiert man Sie unter der angegebenen Mailadresse am besten und Sie nehmen Kontakt auf bzw. antworten. Ich erinnere mich daran, dass wir immer viele E-Mails ausgetauscht haben. Zum Teil sekündlich, zum Teil musste man einen halben Tag warten, weil Sie auch in der Schulklasse unterwegs sind und im Auto fahren nach Selm oder sonst wohin. Das hat immer einen guten Austausch gegeben. Ich wünsche Ihnen jetzt für Ihr Projekt auf jeden Fall, dass der Austausch jetzt noch größer wird. Also auch Leute von extern sich melden und das ganze Projekt zu einem Erfolg machen. Wenn man jetzt so auf Richtung Ostern schaut, wir haben ja bald Ostern, wir haben jetzt Mitte März, wo wir aufnehmen, weiß ich nicht, passt das zu dem Fest, das Buch? Können Sie das empfehlen?
Ich würde es natürlich jetzt empfehlen, aber ich finde, es passt natürlich, Schöpfung passt zum Frühling, das ja sowieso. Es passt natürlich auch schön als Geschenk zur Kommunion, das ist genau das Alter, für das es ja auch gemacht ist und dann passt der Inhalt ja auch sehr gut und ja, am besten man lässt sich mal drauf ein und ich weiß gar nicht, ob man da, wer weiß, wie gläubig sein muss, um nicht trotzdem in dieser Geschichte versinken zu können. Einfach mal ausprobieren.
Amen. Ja. Sehr gut. Liebe Frau Grunert, danke für Ihren Besuch. Viel Erfolg mit dem Projekt. Schöne Osterzeit und in diesem Sinne von dieser Stelle, das sagen wir ganz weltlich und ganz heimatbezogen. Glück auf.
Glück auf. Ich bedanke mich auch.
Podcast, das Spezial.